Ja, guten Morgen nochmal zusammen. Und genau, ich vertrete den Thorsten und er ist aber per Zoom und im Gebet bei uns und lässt herzlich grüßen. Und er hat mir auch seine Niederschriften für die Predigt für heute zugeschickt. Das heißt, dass die Predigt für heute auch darauf fußt, was der Thorsten so ausgearbeitet hat. Und genau, wie Miriam das schon gesagt hat, gucken wir uns heute speziell die Verheißung nochmal an diese beiden Gemeinden Thyatira und Sardes. Und seitdem es das Christentum gibt, gibt es auch den Gedanken, wenn ich Gott wirklich kennenlernen will, dann muss ich nur besonders viel sündigen, weil erst dann kann ich richtig spüren, wie gnädig Gott ist. Wenn man das glaubt, was macht man dann als gute Christin, als guter Christ? Um Gottes Willen betrügt man. Eine Lüge hier, eine üble Nachrede da, übermäßiger Drogenkonsum gehört dann unbedingt zum Glauben dazu. Und sexuelle Unzucht natürlich. In Thyatira nahmen darum manche Christen Tempelprostitution in Anspruch. Sie nahmen ohne schlechtes Gewissen an allen möglichen Formen des gesellschaftlichen Lebens teil, auch wenn es der Nachfolge an Jesus Christus widerspricht oder widersprach. Man hatte ja die Gewissheit, in den Himmel zu kommen, auch wenn man noch so sehr sündigte. Wenn man nicht gerettet werden müsste, eben weil man sündigt, dann wäre Jesus ja umsonst gestorben. Das ist undenkbar. Er ist ja gestorben für meine Sünden. Damit sich sein Tod also auch lohne, könne und müsse ich geradezu ordentlich sündigen. Diese Glaubenshelden riskieren also alles, um Gottes Gnade so richtig zu spüren. Stürze dich in die Hölle des gesellschaftlichen Lebens. Na gut, da läufst du natürlich Gefahr, in der Gesellschaft einen guten Ruf zu bekommen, weil du überall dabei bist. Und, ganz schlimm, du kannst durch geschickten Betrug auch sehr reich werden. Und kannst mit diesem Geld dann Prostituierte kaufen. Dann kannst du sagen, tja, ich bin Christ. Und als Christ ist man erfolgreich. Wenn du richtig glauben würdest, dann wärst du auch reich. Ihr merkt, dass das zynisch gemeint war. Aber es gibt heute immer noch Menschen, die mit einer so ähnlichen Lehre leben. Man nennt das heute Wohlstandsevangelium. Damals in Thyatira gab es Christen, die lebten mit so einem Fake-Evangelium. Sie glaubten tatsächlich, dass sie gerade mit einem besonders sündigen Leben Gott nahe kommen könnten. Das Wohlstandsevangelium würde, die Wohlstandsevangelisten würden das niemals direkt so sagen, aber ihr Leben zeigt es. Den Aufruf zu einem heiligen Leben hört man da gar nicht gern. Da geht es so sehr um Unangenehmes wie Demut, Gehorsam, Nächstenliebe erweisen. Aber Jesus sagt ihnen, ich sorge dafür, dass ihr die volle Wirkung eures lasterhaften Lebens am eigenen Leib spürt. Ihr werdet krank werden und Schlimmes erleiden. Aber Jesus kennt ja auch den heiligen Rest in der Gemeinde. Das waren diejenigen, die demütig, treu und liebevoll an ihm festhielten. Sie übten nach Kräften einen Lebensstil, der Gott gefällt. Und denen, sagt er, haltet an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben und bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über sie herrschen und sie wie Tongefäße zerschlagen. Und dazu gebe ich ihm den Morgenstern. Nach Offenbarung 22,16 nennt Jesus sich selbst den hellen Morgenstern. Wer also den Morgenstern bekommt, der bekommt Jesus. Und wann kommt der Morgenstern? Wenn die Nacht am kältesten und am dunkelsten ist, genau bevor die Sonne aufgeht. Also, du musst durchhalten. Du musst der Finsternis standhalten bis zur Stunde, in der sie am unerträglichsten ist. Jesus kommt. Er kommt zu denen, die entgegen einem Umfeld in Sünde an ihm festhalten. Und er verspricht, wer an mir festhält, bis ich wiederkomme, dem werde ich Macht über die Menschen geben, die nicht an mich glauben. Denen, die sich also schon jetzt im Kleinen als standhaft gegenüber den Feinden Jesu erweisen, verspricht Jesus dann auch im Großen, Macht über seine Feinde anzuvertrauen. Und Macht über Feinde bedeutet, über sie mit eisernem Stab zu herrschen und sie wie Tongefäße zu zerschlagen. In der Antike war Folgendes üblich. Wenn ein König gekrönt wurde, zerschmetterte er ein großes Gefäß aus Ton auf dem Boden und damit wollte er sagen, so wie ich diesen Topf zerschmettere, werde ich die Feinde meines Reiches zerschmettern. Und die, die treu an Jesus festgehalten haben, also die liebevollen, demütigen, geduldigen, werden so herrschen? Warum bekommen gerade sie das gesagt von Jesus? Schauen wir uns ihre Situation an. Weil sie zu Jesus gehören, verlieren sie in Thyatira ihre Arbeitsplätze, ihre Wohnung. Ihre Kinder müssen hungern. Sie werden wegen ihrer Treue zu Jesus ins Gefängnis geworfen, versklavt oder sogar getötet. Ihre Söhne müssen für Rom in den Krieg ziehen. Ihre Töchter und Frauen werden zur Prostitution gezwungen. Ihr Leben ruft geradezu: Gott, wo bleibt deine Gerechtigkeit? Jesus Christus, kannst du ernsthaft zuschauen, wenn deine Treuen so gequält werden? Und Jesus sagt, es wird Gerechtigkeit geben. Auch diese Gewalttäter werden mit Gerechtigkeit behandelt werden. Die Menschen, die glauben, dass sie Macht haben in der Welt, die, die glauben, dass sie anderen Menschen Gewalt antun und sie töten dürfen, diese Menschen werden die Gerechtigkeit Gottes erleben, wenn Jesus wiederkommt. Für sie bedeutet Gerechtigkeit aber nicht, dass sie den Morgenstern und das ewige Leben in Jesus bekommen. Gerechtigkeit für die Gewalttäter bedeutet, dass sie selbst wie Tongefäße zerschlagen werden. Wir sind hier und heute mit unserem Glauben nicht so unter Druck wie die Gemeinde in Thyatira. Aber schaut zu den verfolgten Christen in anderen Ländern. Dort ist es nicht viel anders als in Thyatira. Gefängnis, Folter, Vergewaltigung, Tod. Noch einmal zum Wohlstandsevangelium. Ich denke, es ist aus folgenden Gründen entstanden. Christen suchten nach einer Lösung, wie sie an Christus glauben und gleichzeitig in einer völlig antichristlichen Welt möglichst angenehm leben können. Sie wollten zur Herrlichkeit Gottes gehören, aber sie wollten auch die Freizügigkeit der Gesellschaft. Also erfanden sie eine Theologie, die ihnen beides verspricht, den Himmel und gesellschaftliche Teilhabe. Die Theologie kann man leichter ändern als die Gesellschaft, in der man lebt. Ergebnis: Wohlstandsevangelium. Wir hier in Deutschland wollen auch an der Freiheit unserer Gesellschaft teilhaben. Wir können alles tun, was wir wollen, solange es nicht die Freiheit eines anderen beschränkt oder der Person schädigt. Weil wir alles tun können, ohne Strafe zu befürchten, merken wir aber gar nicht, wenn wir gegen Gottes Willen handeln. Was in der Gesellschaft okay ist, ist aber bei Gott noch lange nicht okay. Was glaubt ihr also? In welcher Gefahr wir sind? Wo verdrehen wir das Evangelium von Christus, um die angenehmen Dinge der Welt genießen zu können? Welche angenehmen Dinge der Welt widersprechen eigentlich dem Willen Gottes? Wir hatten nach der Predigt über Ephesus von euch Rückmeldungen zu diesen Fragen bekommen. Da wurde klar, es gibt auch in unserer Gesellschaft einiges, bei dem wir nicht einfach mitmachen können. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen etwas tun, das zwar gesellschaftlich okay ist, aber dem Willen Gottes widerspricht. Es ist deshalb gut, dass wir im Gespräch bleiben, zum Beispiel in unseren Foren, und dass wir uns gegenseitig auf mögliche Fallen aufmerksam machen. Jesu Verheißung an Thyatira gilt auch uns. Wenn wir an ihm festhalten, bis er wiederkommt, dann bekommen wir den Morgenstern, Jesus selbst, und in ihm die Autorität, Gerechtigkeit zu schaffen und das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Jetzt noch zur Gemeinde in Sardes. An ihr ist aus menschlicher Perspektive wenig zu kritisieren. Die Gemeinde erweckt den äußeren Anschein, aktiv zu sein. Sie scheint viele Dinge zu tun, vielleicht einige Aktionen zu veranstalten, aber trotz ihres Rufs ist der Glaube der Christen in Sardes oberflächlich. Jesus rüttelt sie auf: Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du im Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Interessant ist, Jesus sagt zwar, dass er ihre Taten kennt, aber er sagt nicht, was das für Taten sind. Warum? Ganz einfach. Sie sind aus seiner Gottesreich-Perspektive nicht der Rede wert. Was wäre, wenn die christliche Gemeinde in Sardes nicht da wäre? Würde das geistlich einen Unterschied machen? Was wäre, wenn wir hier als FEG Barmen nicht da wären? Würde das geistlich einen Unterschied machen? Die Gemeinde in Sardes denkt, sie sei lebendig, aber die Mehrheit der Gemeindemitglieder ist im Glauben eingeschlafen. Und wer im Kampf gegen den Feind des Glaubens einschläft, der ist bald geistlich tot. Und dieses Todsein im Glauben steckt an. Ja, Jesus sagt hier, du bist tot. Und ja, das ist schlimm. Aber es ist ja Jesus, der es sagt. Er ist der Herr über Leben und Tod. Wenn er ruft, dann wird auch das Tote wieder lebendig. Und Jesus ruft. Wach auf, denk daran, wie du das Evangelium empfangen und gehört hast. Und halte daran fest. Wende dich wieder zu mir. Wach auf, stärke die, die übrig geblieben sind und fast gestorben wären. Und die Reaktion der Gemeinde? Ja, okay, machen wir sofort oder morgen oder nächste Woche vielleicht. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat es Auswirkungen auf deinen Alltag. Wenn du ihm nachfolgst, dann wird sich dein Denken, Fühlen, Reden, Handeln verändern. Wenn sich dann nichts ändert, ist dein Glaube tot. Wie wird also der Glaube wieder lebendig? Scheinbar nicht automatisch durch viele Aktionen, die nach außen hin irgendwie lebendig ausschauen, sondern dadurch, dass wir zu den Basics, zu den Grundlagen des Evangeliums zurückkehren, uns wieder Gott selbst zuwenden, also Zeit mit ihm nehmen. Ihm geht es doch im Letzten immer um unser Herz, um dein Herz. Dass dein Herz zu seinem findet, dass du ihm neu begegnest. Auch heute Morgen. Und dann wird er uns von innen heraus wieder lebendig machen. Das dürfte ich unverdient immer wieder erleben. Und davon bin ich fest überzeugt. Und so gibt es auch hier in Sardes einen heiligen Rest. Jesus verheißt ihnen: Es gibt einige Leute hier in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein. Denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln zu ihm bekennen, offen. Denen, die also schon jetzt in der Welt lebendig im Glauben sind, verspricht Jesus dann auch ewiges Leben in Gottes Reich zu schenken. Die Frage an uns ist, wie ist die FEG Barmen? Oberflächlich oder rein? Haben wir nur den Anschein, als wenn wir im Glauben leben? Es ist ja so schön lebendig bei uns. Oder ist das eine Lebendigkeit, die nicht der Rede wert ist? Was meint ihr? Woran erkennt man, ob wir geistlich lebendig oder tot sind? Zum Schluss. Was nehmen wir also von den beiden Gemeinden heute mit? Von Thyatira an Jesus festzuhalten, auch wenn es schwierig und finster ist. Und von Sardes lebendig zu sein im Glauben an Jesus. Dazu fordert Jesus uns auf und dazu gibt er uns dann auch die Verheißung. Wir werden nicht und nie aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wir bekommen reine, weiße Kleider, die zur Herrlichkeit Gottes gehören. Jesus sagt uns: Ich kenne dich. Komm herein in die Herrlichkeit meines Vaters. Ihr bekommt den Morgenstern. Amen.